Ich möchte die Gelegenheit, solange die Kollekte noch eingesammelt wird, nutzen, um noch mal ganz kurz auf Next hinzuweisen. Für all diejenigen, die es noch nie gehört haben, Next ist die Arbeit, die wir im Frühjahr diesen Jahres gestartet haben, um ja all diejenigen irgendwie anzusprechen oder ein Forum zu bieten, die vielleicht neu in die Stadt gezogen sind, sei es als Student, als Auszubildender oder Berufseinsteiger. Heute wollen wir zusammen nach dem Gottesdienst grillen. Es wurde einiges eingekauft, also wer dabei sein möchte, ein paar junge, nette Leute kennenlernen möchte, der ist ganz herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst hier zu bleiben. Es gibt auch hinten nachher einen Infotisch. Wenn ihr einfach dabei sein wollt, dann kommt runter in den Espresso-Raum und dort treffen wir uns. Wer kennt diese drei Männer? Oder wer erkennt sie? Kennen tut sie wahrscheinlich keiner von uns. Ich sehe ein paar Mediziner im Raum. Ich will sie nicht beim Namen nennen. Vielleicht kennt ihr sie. Philipp, wie ist mit dir? Das sind die diesjährigen Nobelpreisträger für Medizin. Und als ich das gelesen hatte, vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist es jetzt her, vor 5 Tagen oder so, keine Ahnung, war ich ganz erstaunt. Diese drei Männer haben nämlich, oder forschen immer noch, sie haben es nicht erforscht, aber sie forschen immer noch an der Funktionsweise unserer inneren Uhr. Nicht nur unserer, der menschlichen inneren Uhr, sondern von allen Lebewesen. Und sie haben dabei festgestellt, welches Gen in welcher Weise dafür verantwortlich ist, dass unser Biorhythmus zum Beispiel mit der Erdrotation zusammenhängt. Also sie haben, wenn man es ganz platt formuliert, herausgefunden, warum wir einen Jetlag haben, wenn wir nach USA fliegen und wieder zurück. Das haben sie erforscht. Und als ich das so gelesen hatte und auch ein paar mehr Details dazu bekommen habe, wie das funktioniert, was sie dabei gemacht haben und vor allem, wie lange sie schon daran arbeiten, habe ich für mich festgehalten, dass wir als Menschen uns und unsere Umwelt immer weiter verstehen. Und nicht nur oberflächlich, sondern richtig tief im Detail. Und dass damit auch eine gewisse Herrschaft über diese Bereiche einhergeht. Und als ich mich dann auf diese Predigt vorbereitet habe und auf den Predigttext, ist das irgendwie miteinander kollidiert. Und zwar, als ich über unser menschliches Herz nachdachte, nicht unser biologisches Herz, sondern unser inneres Herz, unsere Seele, das, was uns neben unserem Körper ausmacht, wie auch immer man das nennen möchte, irgendwie schaffen wir das über die Jahrhunderte und Jahrtausende nicht, das zu beherrschen und das zu erforschen, warum es so tickt, wie es tickt, oder? Wir haben uns in unserem Leben in ein paar wenige Menschen verliebt, die meisten zumindest, vermute ich mal, ohne genau zu wissen, warum. Warum ist es genau dieser Mensch gewesen? Warum nicht ein anderer? Oder manchmal nimmt mich ein Gedanke total gefangen, also emotional, nicht nur hier oben, sondern auch hier unten. Wir sind gefangen von einem Gedanken. Oder es überfällt uns ein Gefühl, vielleicht Freude, vielleicht aber auch Angst, und wir können gar nicht genau erklären, warum das so ist. Unser Herz erforschen wir nicht so ganz. Wir verstehen es nicht ganz und wir können es erst recht nicht so richtig kontrollieren, oder? Wir haben gelernt, Naturgewalten einzudämmen und ihre Auswirkungen zu verkleinern, aber den Sturm in uns drin, den kriegen wir manchmal nicht in den Griff. Und in der Menschheitsgeschichte gab es, glaube ich, ganz viele und ganz unterschiedliche Versuche, um das ein Stück weit zu bewerkstelligen. Manche haben es versucht über Belohnung und Strafe, so irgendwie das Herz, die Impulse in den Griff zu bekommen. Dann gibt es natürlich staatliche Gesetze, religiöse Gesetze, die auch irgendwie versuchen, das alles einzudämmen, unter einen Hut zu bekommen. Aber all diese Versuche haben gemeinsam, dass sie das Problem von außen angehen. Da steht das Gesetzbuch oder es liegt das Gesetzbuch vor uns auf dem Tisch und es sagt uns, was wir tun oder lassen sollen. Nichts davon berührt uns richtig drin, verändert uns von innen. Und weil diese Versuche alle auf lange Sicht zum Scheitern verurteilt sind, hat Gott schon vor sehr, sehr langer Zeit gesagt, dass er einen anderen Weg einschlagen will. Einen Weg, der nicht von außen das Problem lösen will, sondern von innen heraus das Problem an der Wurzel packt. Und diesen Plan hat Gott schon vor ungefähr 2500 Jahren bekannt gegeben, als sein Volk Israel im Exil in Babylon war. Dort hat unter anderem Hesekiel gesagt, was wir gerade schon gehört haben, oder Gott durch Hesekiel: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich schenke euch ein neues Herz, ein neues, weil das, was da ist, irgendwie nicht richtig funktioniert und alles von außen, um das zu fixen, um das in den Griff zu bekommen, klappt nicht. Ganz ähnlich hat es auch Jeremia ein paar Jahre vor Hesekiel gesagt, oder Gott auch durch ihn vielmehr: Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Also dort, wo Gott seinem Volk verheißen hat: Ich werde mit euch eine neue Abmachung treffen, eine ganz neue, nicht das, was ich mit Mose zum Beispiel am Berg Sinai geschlossen habe, diesen Bund, so heißt es immer wieder in der Bibel. Man kann es auch einfach mit Abmachung beschreiben. Diese Abmachung, die war gut, aber sie hat auch nicht gereicht. Die Menschen haben es trotzdem nicht geschafft. Und ich werde einen neuen Bund mit euch schließen, eine neue Abmachung. Und die sieht so aus: Das werde ich machen. Nichts mehr von außen, sondern von innen. Ich packe das Problem dort an, wo es sitzt, nämlich in deinem Herzen. Und darum sollte es heute gehen. Gott bietet jedem Menschen die nötige Veränderung von innen heraus an. Jedem Menschen, zu jeder Zeit. Und in meiner Predigt möchte ich hauptsächlich zwei Fragen angehen. Die erste Frage: Was zeichnet dieses neue Herz eigentlich aus, von dem wir hier in diesen beiden Versen, in dieser Verheißung des neuen Bundes lesen? Was zeichnet dieses neue Herz aus? Und dann die zweite Frage: Wie bekomme ich das eigentlich? Wie bekomme ich dieses neue Herz? Und zu der ersten Frage, was das Herz auszeichnet, möchte ich nur drei Punkte nennen. Man könnte ganz viele andere Sachen jetzt anführen, aber ich möchte mich auf drei Punkte beschränken. Das neue Herz, ein wichtiges Merkmal ist: Es schlägt im Rhythmus des Gesetzes Gottes. Und ich würde jetzt gerne in eure Gedanken reinschauen und sehen, was passiert, wenn das da vorne steht. Das neue Herz schlägt im Rhythmus des Gesetzes Gottes. Ich kann noch mal zurückblättern, warum ich diesen Satz aufgenommen habe. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde das Gesetz in ihr Herz schreiben. Das Gesetz ist total verankert in diesem neuen Bund. Es ist also nicht hinfällig, es ist nicht überflüssig, sondern es ist jetzt anders wirksam. Das neue Herz zeichnet sich dadurch aus, dass es im Rhythmus Gottes Gesetzes schlägt. Und die Israeliten, als sie diesen Vers in der Gefangenschaft oder wo auch immer sie gerade waren gelesen haben, hat sie vermutlich schockiert. Sie hatten ja das Gesetz Gottes schwarz auf weiß vor sich liegen. Sie konnten die Tora-Rolle aufmachen und lesen, was das Gesetz Gottes sagt. Aber genau das war das Problem, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das Gesetz stand vor ihnen. Es war ein Gegenüber, das ihnen sagen konnte und wollte, was richtig und was falsch ist. Für das neue Herz ist das Gesetz also, wie ich schon sagte, nicht unbedeutend, sondern im Gegenteil, es gehört zum Herzen dazu. Ich werde ihr Herz mit meinem Gesetz füllen, sagt Gott. Das Gesetz Gottes, wenn wir in diesem Bild des Herzens bleiben, das Gesetz Gottes ist quasi in die DNA unseres neuen Herzens eingewoben. Es gehört dazu. Es ist untrennbar miteinander verbunden. Das bedeutet leider nicht, dass wir das Gesetz Gottes deshalb schon verinnerlicht haben oder auswendig können, oder? Das heißt es nicht. Es heißt vielmehr, dass die Veranlagung dazu, dieses Gesetz zu verinnerlichen, gegeben ist. Gott hat also alles vorbereitet, damit das passieren kann. Wir müssen quasi jetzt darauf weiterbauen. Das zweite Kennzeichen des neuen Herzens ist, es schlägt für Gott und die Mitmenschen. Es schlägt für Gott und die Mitmenschen. Und das ist eigentlich kein Wunder, denn es gibt sich daraus, dass das Herz im Rhythmus des Gesetzes schlägt. Denn jeder, der bibelfest ist, weiß, was Jesus geantwortet hat, als er gefragt wurde, was das wichtigste Gesetz ist. In Matthäus 22 können wir nachlesen, was er sagt. Dort antwortet Jesus und sagt: Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Liebe Gott und liebe deine Mitmenschen. Das ist der Herzschlag des neuen Herzens. Es schlägt für Gott. Es schlägt für unsere Mitmenschen. Das heißt auf der anderen Seite, dass es nicht für sich selbst schlägt, oder? Es schlägt für Gott und für die Menschen, nicht für sich selbst. Und das ist ein Problem für uns in der heutigen Zeit, oder? Wo wir darauf getrimmt werden, dazu erzogen werden, dazu sozialisiert werden von den Medien, durch unser Umfeld, alles, was auf uns Einfluss hat, dass es um mich geht. Darum, dass es mir gut geht, dass ich meine Bedürfnisse erfüllt bekomme und so weiter. Das neue Herz will aber nicht in erster Linie das eigene Wohlbefinden beachten. Will es nicht. Das neue Herz, da stehen auch nicht die eigenen Wünsche und Pläne im Vordergrund, sondern der Blick für Gott und für die Menschen um uns herum, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Stadt, dort, wo wir uns gerade aufhalten. Und das Dritte, das neue Herz erkennt eigene Fehler und bittet um Vergebung. Das neue Herz erkennt eigene Fehler und bittet um Vergebung. Und das lässt sich so leicht aussprechen und so schwer umsetzen. Der große König David, der in vielem ein richtiges Vorbild für mich persönlich, vielleicht auch für den einen oder anderen von euch ist, hat diesen Punkt in einem Gebetslied, in einem Psalm so zusammengefasst. Er schreibt in Psalm 51, nimm meine ganze Schuld von mir. Er war sich seiner Schuld bewusst. Nimm meine ganze Schuld von mir. Wasche mich rein von meiner Sünde. Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Das hat König David gesagt. Und nicht nur einmal, das kommt in vielen seiner Psalmen durch. Er war sich seiner Schuld bewusst. Nicht immer sofort. Und das kann man ihm auf jeden Fall vorhalten. David, wieso hast du manchmal nicht gesehen, dass du da total auf dem Holzweg warst? Er hat es nicht immer gesehen. Aber als er darauf hingewiesen wurde, zum Beispiel vom Prophet Nathan, hat er seine Schuld erkannt und ist sofort zu Gott in den Tempel gegangen, in die Stiftshütte und wollte das bereinigen, das klären, so wie es hier in diesen Versen aus Psalm 51 heißt. Er konnte es nämlich nicht ertragen, dass etwas zwischen ihm und seinem Gott steht. Und das ist das dritte Kennzeichen das neue Herz, erkennt eigene Fehler und bittet um Vergebung. Und diese drei Punkte sollen erstmal reichen zu der Frage, wie sieht denn das neue Herz aus? Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Wie bekommt man das neue Herz? Wie bekomme ich das neue Herz? Und wenn wir hier mal eine Umfrage machen würden mit all denjenigen, die sagen, ja, ich folge Jesus nach und er ist mir total wichtig, dann werden wir feststellen, dass der Weg zu diesem Punkt, wo man gesagt hat, so ab jetzt gehöre ich zu Jesus, ab jetzt will ich ihm nachfolgen, dass der Weg zu diesem Punkt ganz, ganz unterschiedlich war. Bei manchen war es ein Ereignis, bei anderen vielleicht das halbe Leben, das langsam zu diesem Punkt geführt hat. Der Weg ist ganz unterschiedlich und dennoch denke ich, dass der Weg bei allen an einem Punkt mündet. Der Startpunkt, den haben wir gemeinsam. Und der Startpunkt sieht so aus oder beinhaltet das Eingeständnis von mir, Gott gegenüber, dass ich seine Hilfe brauche. Das Eingeständnis von mir, Gott gegenüber, dass ich seine Hilfe brauche. Das ist der Startpunkt. Dort fängt das an mit mir und Gott. Indem ich sage, ich stehe eine Stufe unter dir, Gott, mindestens eine. Ich stehe unter dir, Gott. Du bist Gott, ich bin Mensch. Ich stehe unter dir und ich brauche deine Hilfe. Du hast das letzte Wort. Dort, wo wir sagen können, Gott, du bist mein Herr. Mein Herr mit allem, was dieser Titel beinhaltet. Dort fängt der Weg mit Jesus an. Und wenn man in dieser Weise vor Gott kapituliert hat und um seine Hilfe gebeten hat, dann schenkt Gott das neue Herz. Dann schenkt Gott das neue Herz. Mehr als das ist es nicht. Keine großen Werke. Wir müssen nicht die Welt retten oder sonst irgendjemand anderen. Wir müssen nur in dieser Weise vor ihm stehen und sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Mehr nicht, aber weniger auch nicht. Und dann schenkt er das neue Herz. Dieses neue Herz, das wir dann bekommen, ist aber leider, weiß nicht, ob es leider ist, ist aber nicht gleich so entwickelt, nicht gleich so stark, dass es all diese Kennzeichen auswirkt in unserem Leben, die wir gerade zusammen gesehen haben. Ein anderes Bild, das wir in der Bibel für diesen Startpunkt finden, hilft da vielleicht mehr, den Prozess zu verstehen. Das Bild des Herzens ist ein Bild. Ein anderes Bild ist der neue Mensch. Wir lesen im Neuen Testament, dass dieser Startpunkt mit einem neuen Menschen verglichen wird. Gott schafft eine neue Kreatur, heißt es in der Luther-Übersetzung. Einen neuen Menschen. Und das Bild eines neuen Menschen, eines Babys, müssen wir da an dieser Stelle sagen, macht das Entwicklungsbedürfnis dieses neuen Herzens ganz klar. Ein Baby kommt auf die Welt und es braucht am Anfang eigentlich den Rundum-Service seiner Eltern, oder? Ohne die elterliche Fürsorge macht das Baby gar nichts, kann auch nichts. Die Eltern müssen sich komplett darum kümmern. Mit der Zeit lernt dieses kleine Baby immer mehr. Es wird größer und lernt und wird etwas selbstständiger. Aber diese Entwicklung, dieser Prozess eines Menschen schließt niemals ab, oder? Er setzt sich fort. Wir entwickeln uns, bis wir irgendwann mal das letzte Mal unsere Augen hier schließen. Und genau so, dieses Bild, können wir auch auf einen neuen Nachfolger Jesu übertragen, auf ein Baby im Glauben, wenn wir das so mal formulieren wollen. Am Anfang ist das Baby auf die Fürsorge Gottes und auf die Fürsorge anderer Christen angewiesen. Ohne diese Fürsorge Gottes und anderer Christen wird das nicht wirklich funktionieren. Mit der Zeit lernt dieses geistliche Baby aber immer mehr. Es wächst hoffentlich und wird selbstständiger. Aber auch diese Entwicklung schließt niemals ab. Sie setzt sich fort solange wir hier auf dieser Erde leben. Und da vielleicht mal eine Zwischenfrage. In welchem Stadium befindest du dich gerade? Bist du ein Baby? Ein Kind? Ein rebellischer Teenager? Erwachsen? Opa, Oma? In welchem Stadium befindest du dich gerade? Keine Frage, die man so schnell beantworten kann, oder? Ich halte fest, wenn wir einmal vor Gott kapituliert haben, dann schenkt er uns das neue Herz. Und seit diesem Zeitpunkt will Gott uns dabei helfen, das Herz auszuprägen, es zu entwickeln, die Kennzeichen, die er auf dieses Herz gelegt hat, auch wirklich im Leben zu sehen. Gott hat in unsere DNA alles hineingelegt, um diese Entwicklung möglich zu machen. Wenn wir jetzt aber mal das Bild verlassen und in unseren Alltag gehen, was heißt das denn jetzt ganz konkret? Wie funktioniert das? Diese Frage habe ich mich schon ganz oft gestellt. Wie funktioniert das eigentlich? Und den Ansatz, den ich euch jetzt hier vorstellen möchte oder die Hilfestellung, die ich vielleicht geben kann, basieren eigentlich auf den Kennzeichen. Oh, dieses Bild wollte ich eigentlich für die Entwicklung des Babys zeigen. Vergessen. Die Hilfestellung, die ich geben möchte, die baut auf diesen Kennzeichen auf, die wir gerade schon zusammen kurz besprochen haben. Aus dem ersten Kennzeichen, das Herz, das neue Herz schlägt mit im Rhythmus des Gesetzes Gottes, wird mit den Maßstäben Gottes vertraut machen. Das ist der erste Punkt. Wenn das Herz Gottes im Rhythmus des Gesetzes schlagen soll, dann müssen wir uns mit dem Wort Gottes vertraut machen, oder? Wenn wir das wollen. Nur wenn wir das wollen, dann ist das ein Weg, um das zu schaffen. Mit den Maßstäben Gottes vertraut werden. Wie ein Kind lernen muss, was gut und wichtig ist oder was mir schadet, so müssen wir als Christen auch lernen, was Gott gut findet und was uns schadet. Und er will uns dabei helfen. Er hat uns sein Wort gegeben, wo er darüber sehr gut Auskunft gibt. Wenn Kinder nicht beachten, was ihre Eltern ihnen beibringen wollen, und das kennen wir alle aus unserem eigenen Leben, als wir noch Kinder waren oder auch von unseren Kindern, sie wollen es nicht immer und wir wollen es auch nicht immer, dann wird das Kind früher oder später einige Probleme bekommen. Das, denke ich, können wir auch alle aus unserer eigenen Erfahrung sagen. Zum zweiten Punkt. Das Herz, das neue Herz schlägt für Gott und die Mitmenschen wird lernen, Mitmenschen zu berücksichtigen. Und das hört sich jetzt total einfach an, oder? Das macht doch jeder, oder nicht? Wir müssen lernen, Mitmenschen zu berücksichtigen. Ein Beispiel dazu. Wir haben ja 2 Kinder, bald 3. Aber als unsere älteste Tochter, die Lia, einen Bruder bekommen hat und dieser Bruder etwas älter wurde, so dass er auch Ansprüche auf Spielzeug oder Freizeitgestaltung mitteilen konnte, eröffnete sich für Lia ein riesiges Lernfeld. Bis dahin war sie alleine. Sie hat jedes Spielzeug haben können. Wenn ich mit ihr gespielt habe und sie das haben wollte, was ich in der Hand hatte, habe ich es ihr natürlich gegeben, weil ich brauche das Spielzeug ja überhaupt nicht. Aber jetzt sitzt da plötzlich noch ein weiterer Mensch, der das Auto nicht so bereitwillig hergibt, sondern gerne selber damit spielt. Und so musste Lia lernen, damit umzugehen, dass es Leute gibt, die nicht das machen, was ich sage, die nicht nur da sind, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. So war das. Ein neues Lernfeld. Und ich denke, das können wir gut auf uns übertragen. Wir müssen lernen, mit den Wünschen und auch mit den Forderungen, mit den Ansprüchen anderer umzugehen, ihre Meinung zu berücksichtigen, sie zu schätzen und auch ein Stück weit umzusetzen. Man muss lernen, Konflikte auszutragen, indem man miteinander redet und nicht gleich reinhaut. Das hat der Nathan noch nicht so richtig gelernt, aber ich hoffe, dass er es früher oder später lernt. Und diesen Prozess, den wir so an unseren eigenen Kindern oder an Kindern um uns herum sehen, den sollten wir als Christen genauso durchmachen. Wir hauen natürlich nicht mit Fäusten rein, aber wir kennen ganz viele andere Wege, die vielleicht sogar noch mehr wehtun als ein Faustschlag. Und wir müssen lernen, Konflikte auszuhalten, Konflikte selbstständig zu lösen, miteinander zu reden, an einen Tisch zu setzen und das zu klären. Aber bei all den Gefahren, die dieses Miteinander birgt, sind meiner Erfahrung nach die Chancen und die Erfahrungen, die wir darin machen können, so wertvoll und so gut, dass es sich allemal lohnt, in dieses Miteinander zu investieren. Dieses neue Herz, das für den Menschen, der neben dir sitzt, der in dem Block neben dir sitzt, schlägt, für ihn schlagen möchte, das auch wahrzunehmen und das freizusetzen und diesem Impuls nachzugeben. Und das Dritte aus dem Kennzeichen des neuen Herzens, dass es erkennt, welche Fehler man macht und dann auch um Vergebung bittet, ergibt sich etwas Selbstverständliches. Es gibt noch Entwicklungspotenzial. Es gibt noch Entwicklungspotenzial. Und damit komme ich zum Schluss. Bist du dir dessen bewusst, dass du noch nicht am Ende deines Weges bist? Dass noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist? Dass der Prozess weitergeht? Stellt euch vor, ein Kind würde irgendwann mal sagen, so, ich habe fertig. Ich mache jetzt einfach nicht mehr weiter. Ich bin jetzt 14 und das reicht. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen möchte und fertig. Wir schmunzeln alle. Aber sehen wir das auf uns bezogen genauso? Sehen wir das so, dass wir noch nicht fertig sind? Dass das eigentlich mit einem Schmunzel behaftet werden müsste, wenn jemand das von sich sagt, egal wie alt er ist? Manchmal hört man ja so Sätze wie, ja, das ist meine Schwäche, die habe ich schon immer. An so einem Satz wird eigentlich genau das deutlich. Ich bin fertig. Es ist nicht gut, aber hey, ich bin fertig. Ich bin jetzt 50, 60, ich habe irgendwie ein bisschen versucht, das zu ändern, hat nicht geklappt, jetzt ist es halt so. Damit sagen wir, ich bin fertig. Und das ist nicht wahr, würde ich sagen. Es ist mehr möglich, lasst es mich vielleicht so formulieren. Es ist mehr möglich. Und ich möchte mit einer Idee oder mit einem Vorschlag enden, wie wir das vielleicht in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche mal in Angriff nehmen können. Frage deinen Ehepartner, deinen besten Freund, deine beste Freundin, irgendeinen anderen Menschen, der dir total nahe steht, der dich kennt, der über dich Bescheid weiß, frage ihn, was ihn an dir stört. Frage ihn, was ihn an dir stört. Und damit meine ich nicht jetzt auf Ehepaare vielleicht bezogen, dass der Mann das Ehebett als Kleiderschrank benutzt. Das ist natürlich auch nicht gut, aber ich meine nicht solche Sachen. Wir haben über Schwächen geredet. Diese Punkte meine ich. Dort, wo es vielleicht wirklich gut wäre, dass wir da nochmal hinschauen. Frage deinen Liebsten, was ihn an dir stört. Und dann werden wir, glaube ich, alle diese drei Ebenen brauchen, um diese Antwort zu verarbeiten, aufzunehmen und dann auch ein Stück weit umzusetzen. Wir hören jetzt ein Musikstück und in der Zeit können wir uns vielleicht überlegen, wen wir das fragen wollen. Amen.